Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Die Predigt heute heißt Escape oder Transformation. Escape, das heißt Flucht oder Abhauen, eine zur Tür raus oder Veränderung. Escape oder Transformation, hier am Karfreitag. Karfreitag ist ja eigentlich so ein bisschen so kulturell bei uns in Deutschland, so der Volkstrauertag, oder? Alles ist ruhig, alles ist ein bisschen gedämpfter. Es gibt ein Feierverbot offiziell so, natürlich nicht in der Kirche, aber man darf nicht tanzen, ja, die Musik, die muss ein bisschen gedämpfter sein und so weiter und so fort. So manchmal fühlt man das auch so, ne? Kennt ihr das, die Atmosphäre so, ne? Ist alles ein bisschen andächtiger so, ne? Auch kirchlich, auch in der kirchlichen Tradition hat sich irgendwann mal so diese Trauer eingeschlichen, dann kam dieses Fasten und das Trauern, ja, und dauernd hat man so ein bisschen das Leid der Welt vor Augen, das Leid. So, das ist so typisch Karfreitag, als wäre die Auferstehung nie geschehen. An dem Tag schaltet man so ein bisschen den Schalter um und denkt, oh, jetzt müssen wir besonders traurig sein, besonders andächtig sein und besonders das Kreuz anschauen. Aber eigentlich habe ich eine gute Nachricht. Wir als Christen, wir schauen auch am Karfreitag, auch an einem finsteren Tag, schauen wir immer zurück mit dem Bewusstsein der Auferstehung von Jesus. Im Bewusstsein des Sieges, dass Jesus eben gewonnen hat, dass er diese Welt überwunden hat und nicht nur er, sondern wir mit ihm zusammen. Für uns ist Karfreitag ein Tag der Dankbarkeit und der Freude, ja, weil ja Jesus nicht tot geblieben ist, sondern weil da was Wichtiges für uns passiert ist. Ja, das Kreuz ist wichtig. Es ist sogar sehr, sehr wichtig. Zahlreiche Schriftstellen in der Bibel, die betonen die Wichtigkeit vom Kreuz. Jetzt nicht von dem Holzkreuz. Wenn wir hier von Kreuz sprechen, meinen wir jetzt nicht in erster Linie so eine Nachbildung von dem Mordinstrument, an dem Jesus gestorben ist. Wir meinen das nicht so, sondern wir meinen die Tat, die Jesus da für dich und für mich am Kreuz von Golgatha getan hat. Das ist es, wenn wir vom Kreuz sprechen. Das meinen wir damit. Und zahlreiche Schriftstellen sprechen genau von dieser Tat, nicht von dem Holzkreuz, auch nicht von dem Kreuzchen, was man sich umhängt oder so, was alles schön und gut ist, Modeschmuck und so. Echt okay, aber davon handelt es nicht. Paulus predigt Christus als den Gekreuzigten. Er sagt zum Beispiel der Gemeinde, das Einzige dessen, was er sich selbst rühmt, ist, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Das Kreuz Jesu Christi, das rühmt er sich. Und er stellt auch ganz mutig klar, dass Gott die Botschaft des Kreuzes, welche eine Torheit für die Welt ist, erwählt hat, um die Weisheit der Welt zunichte zu machen. So, der Kreuzestod von Jesus, den Leid, den er auf sich genommen hat, das war nötig. Für was? Um etwas für dich und für mich zu schaffen, was wir ohne ihn, ohne dieser Tat nicht hätten. In Matthäus 26, 28, da heißt es, denn dies ist mein Blut des Bundes, sagt Jesus da, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Jesus musste sterben, musste diese qualvolle Sache auf sich nehmen, damit er für dich bezahlt, sein Blut, damit deine Sünden vergeben werden können. Interessant ist, wenn man zurückspult, so ganz am Anfang von der Bibel, und Adam und Eva, die haben gesündigt im Garten Eden, so richtig Mist gebaut, und dann mussten sie den Garten Eden verlassen, und das Erste, was Gott gemacht hat, ihr kennt die Story, Adam und Eva, die fühlten sich plötzlich nackt. Ich bin nackt. Ja, ich bin schuldig. Ich bin entblößt. Ich bin jetzt nicht mehr so wie vorher. Es ist anders. Ja, ich muss mich irgendwie bedecken. Und das Erste, was Gott gemacht hat, ist, er hat Tiere geschlachtet. Oh, jetzt müssen natürlich alle weghören, die gerne Tierfreunde sind. Ja, Gott selbst hat Tiere geschlachtet. Blut ist vergossen worden und mit diesem Fell der Tiere wurden dann die Menschen bedeckt. Sünde fordert immer Wiedergutmachung. Sünde fordert Blut. Und wenn wir so durch die ganze Bibel dann auch weitergehen, dann werden wir feststellen, dass später dann auch durch Mose dann das Gesetz gegeben und die ganzen Rituale, wie richtig geopfert werden muss. Ja, dann wurde der Sündenbock eingeführt. Dann haben die Priester auf diesen Bock die Hände gelegt und quasi die Sünde vom Volk darauf übertragen. Und dieser Bock wurde dann in die Wüste geschickt. Ja. Und dann wurden ganz, ganz viele Opfer getan. Hey, die Bibel ist voll mit Vorschriften über die Opferungen, Blut zur Reinigung, zur Wiederherstellung, damit die Beziehung zwischen Gott und Menschen, damit das wieder gesühnt wird. Und damit der Mensch wieder Zutritt haben konnte vor Gott. Im Alten Testament gab es die Stiftshütte, später dann den Tempel. Und diese Stiftshütte, das war eine Verordnung von Gott. Mose sollte genau diese Stiftshütte so bauen, wie er das im Urbild im Himmel gesehen hatte. Und er hat diese Stiftshütte gebaut. Und da gab es viele verschiedene Bereiche. Am Anfang den Vorhof, der wurde geopfert. Und dann gab es einen Bereich, wo es immer weiter nach drin ging, das Heiligtum. Und dann das Allerheiligste. Im Allerheiligsten, da stand die Bundeslade. Und die Bundeslade, die war so, guckt mal, das seht ihr ein Bild davon, das ist total interessant. Da sieht man, wie der Priester gerade ein Opfer, wie er Blut auf diese Bundeslade spritzt. Übrigens, ich möchte damals nicht dort gewesen sein. Der ganze Vorhof, das war ja ein Schlachthof. Da wurde nichts anderes gemacht als geopfert, geopfert, geopfert. Fleisch verbrannt, Blut gespritzt, das hat da bestimmt nicht gut gerochen. Und da im Allerheiligsten, da wo die Bundeslade, die den Thron Gottes symbolisiert hat. Wir haben vorhin im Lied gesungen, der Gnadenthron. Und genauso heißt der Deckel, genau von der Bundeslade oben, das ist der Gnadenthron, auf Englisch Mercy Seat, der Gnadenthron. Und dorthin, genau in die Mitte zwischen diesen zwei Cherubim-Engeln, die da so gestaltet waren, die da auf dieser Bundeslade angebracht waren, genau dorthin hat der Hohepriester das Blut des Opfertieres hingespritzt. Denn in der Bundeslade lagen bestimmte Dinge. Wer weiß, was da drin lag? Die 10 Gebote, aber da lag noch viel mehr drin. Der Stab vom Aaron, da lag da drin. Und Manna lag da drin, genau. Wow, du bist ja voll der Experte hier. Wow, der hat bestimmt eine Bibelschule gehabt oder sowas. Ja, voll der Experte hier. Kinderstunde, ne? Da lernt man das. Super. Ja, was symbolisiert denn diese ganzen Dinge? Das Manna ist die Versorgung Gottes, ja, da drinne. Und der Stab Aaron ist die Leiterschaft, die Gott gesetzt hat. Und die 10 Gebote, das repräsentierte das Gesetz. Und genau das sind die Dinge, hey, wo wir immer wieder Mist gebaut haben, ja, also gegenüber dem Gesetz, das kann kein Mensch halten. Die 10 Gebote, wenn du dir mal ganz ehrlich anschaust, kein Mensch kann diese 10 Gebote halten. Immer wieder fällt man in Übertretung. All das, was in dieser Bundeslade drin, die Leiterschaft, wie oft verhält man sich gegenüber den Eltern ungehorsam? Wie oft verhält man sich gegen den Lehrer oder gegen den Chef oder gegen schon alleine Gedanken in ungehorsam? Wie oft schätzen wir das nicht, die Versorgung Gottes, die da ist, ja? Wie oft sündigen wir gegen diesen Dingen? Und das sind diese Sachen, die Anklagen vor Gott. Und Cherubim, diese Engel, das waren Wächter, Symbol für Wächter. Die schauten auf den Inhalt dieser Bundeslade. Und das Symbol ist, diese Wächterengel, die sahen da, oh, das Gesetz wurde übertreten. Ja, das Gesetz wurde übertreten. Und dann, wenn der Hohepriester hinkam mit dem Blut und das Blut dorthin spritzte, dann sahen sie, was das Blut, das Gesetz bedeckt hatte. Auf diesem Gnadenthron. Das Blut hat das Gesetz bedeckt. Und als Jesus für dich und für mich gestorben ist, war er das Opfer gewesen. Sein Blut bedeckt das Gesetz. Was sehen die Cherubim, die Wächter, wenn sie auf dein Leben gucken? Sehen sie da die Anklage, das Gesetz? Nein, sie sehen das Blut von Jesus. Das Blut von Jesus. Es ist bedeckt, egal was du getan hast. Deswegen war das Ziel von dem Sterben von Jesus letztendlich nicht der Tod, sondern das Leben. Was ich euch zu sagen habe heute, bürstet so ein bisschen gegen alle religiöse Traditionen. Ich weiß, nicht weil ich gerne dagegen bürste, sondern weil es einfach die biblische Wahrheit ist. Wollen wir die biblische Wahrheit hören? Ja, gell? Die biblische Wahrheit wollen wir hören. In Hebräer 10, 19 bis 23. Ein ganz kurzer Ausschnitt von der Lehre aus dem Hebräerbrief. Und das finde ich total stark, was der Schreiber des Hebräerbriefs hier sagt. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er ist unser Hohepriester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigen Herzen und mit festem Glauben, denn das Blut von Jesus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit. Und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Das ist es. Also es geht nicht darum, dass wir denken, Jesus, es war alles so schlimm, was du da am Kreuz, es ist so schlimm. Ja, es war schlimm. Der Preis, den Jesus bezahlt hat, war das teuerste, was er geben konnte. Er war unschuldig. Wir hätten es eigentlich verdient, da zu hängen. Ja, es war etwas sehr, sehr Wichtiges. Aber zu viele Christen leben ein Leben vor dem Kreuz, indem sie immer und immer wieder zu diesem Ort der Vergebung und der Reinigung zurückkehren, wobei Jesus doch klar ausgerufen hat, es ist vollbracht. Es wird oftmals auch gepredigt, ja, du musst ein Sündenbewusstsein, ja, und dieses Symbol des Todes, das Kreuz, ja, wenn ich das sehe, dann wird mir all meine Schuld bewusst, mein Leiden bewusst sein oder das Leiden dieser Welt. Und immer wieder neu muss ich kommen. Und Jesus, ich habe schon wieder versagt. Alles klagt mich an, das Gesetz klagt mich an. Jesus, ja. Und man lebt so vor dem Kreuz. Wenn man so lebt als Christ, dann ist man ein Diener des Todes. Ein Diener des Kreuzes in dem Sinn. Wenn wir als Christen unseren Hauptfokus immer nur auf das Kreuz richten, bekommen wir eine Kirche, die sich mehr mit dem Tod identifiziert als mit dem Leben. Das viele Leid, das schlimme Leben, oh Jesus, du verstehst mich, du hast ja auch so viel gelitten. Askese und Gesetze, ab rein ins Kloster rein und Türe zu, dann hat es mit der Sünde Ruhe. Oder so eine Weltflucht, ja? Escape, oh nein, es ist so schlimm, Hauptsache ich lebe mein Leben mit diesen Gesetzen, Hauptsache ich mache nichts damit, damit was eigentlich? Es ist vergeben oder muss ich mir es immer wieder neu abholen? Jesus, hoffentlich kommst du bald wieder. Oh, es ist alles so schlimm und die Welt, es ist alles tot. Es wird alles schlecht. Es wird alles kaputt. Es wird alles schlimmer werden. Und dann, wenn du wiederkommst, dann sind wir erlöst. Ich glaube, mit dieser Theologie stimmt was nicht. Auch egal, aus welcher kirchlichen Ecke sie kommt, selbst wenn sie aus freikirchlicher Ecke kommt, da stimmt was nicht. Es gab mal einen jungen Mann, und dieser junge Mann, der ist in einem einfachen Dorf in Georgien geboren. Er spürte irgendwann als junger Mann die Berufung Gottes auf seinem Leben und begann ein Studium an einem Priesterseminar von der russisch-orthodoxen Kirche in der Hauptstadt Tiflis. Und er war sehr wissbegierig, der Typ, und lernwillig. Und manchmal waren seine penetranten Fragen den Priestern, die ihn da immer wieder Antwort geben müssen, richtig ein Dorn im Auge. Oh, jetzt kommt er wieder mit seinen Fragen, ne? So wie jeden Tag betrat dieser junge Mann mal eines Morgens seinen Klassenraum und um den Hals hat er das Kreuz getragen, was alle im Priesterseminar dann getragen haben und auch die Priester selbst getragen haben, ein Holzkreuz. Und er fragte seinen Lehrer, diesen Priester dort, was hat es denn mit diesem Kreuz auf sich? Warum tragen alle das Symbol ihres Glaubens so offensichtlich? Und was bedeutet dieses Symbol? Und nach einer ganzen Weile des Schweigens hat dann dieser ältere Priester dann seine Antwort gegeben und sagt, weißt du, mein Sohn, das Kreuz ist der Ort, an dem unser Herr Jesus Christus gelitten hatte. Er starb einen qualvollen Tod und damit hat er uns ein Beispiel gegeben, so wie er sind auch wir berufen, Leid und Schmerzen zu ertragen. Jeden Tag nehmen wir unser Kreuz auf uns, so wie er, unser Vorbild Jesus Christus, es getan hatte. Um uns daran zu erinnern, tragen wir das einfache hölzerne Kreuz an unserem Hals. Als er das gesagt hatte, herrschte Totenstille da im Klassenzimmer. Und auf dem Gesichtsausdruck des jungen Studenten konnte man sehen, diese Antwort von seinem Lehrer ihn aufwühlte und verstörte. Und nach einer Weile des Schweigens und Nachdenkens stand er plötzlich auf, riss sich mit einem Ruck dieses Kreuz ab, schmiss es auf den Boden und schweigend verließ er an jenem Tag nicht nur das Klassenzimmer, sondern auch das Priesterseminar. Und er beschloss, Atheist zu werden. Und der Name dieses jungen Studenten war Josef Stalin. Ein junger Mann, ein Student, der ernsthaft auf der Suche nach Gott war, wurde konfrontiert mit einem falschen Evangelium und entschied sich, von Gott abzuwenden, wurde Atheist, ein Kommunist, sogar ein Fanatiker, ein boshafter politischer Führer, der Millionen von Menschen umgebracht hat. Wenn wir schon das Kreuz predigen, dann sollten wir es auf jeden Fall so tun, und zwar auf richtige Weise tun, oder? Seid ihr mir einverstanden? Wie predigt man das Kreuz denn? Auf richtige Art und Weise. Vielleicht kennen wir sogar diesen Liedtext, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir, nie mehr zurück, nie mehr zurück. Dieses Liedtext, das ist genauso geprägt von dieser Theologie. Ich glaube nicht an diese Escape-Theologie. Alles wird schlimm und werden wir zum Kreuz und wir müssen immer wieder da zu diesem Kreuz zurückkehren. Nein, ich glaube an eine Transformation. Die Transformation ist, wie wir es gerade gelesen haben, durch seinen geopferten Leib hat er uns einen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Also nicht stehen bleiben am Kreuz, sondern hindurchgehen. Und dann ist das Kreuz deine Rückendeckung, deine Grundlage, auf dem du stehst. Wenn du ein Haus kaufst, ich weiß nicht, ob du sagst, guckt mal Leute, was für ein tolles Fundament dieses Haus hat. Wow, dieses Fundament, es ist nicht 30, nein, es ist 40 Zentimeter dick. Ja? Und an manchen Stellen sogar 60 Zentimeter. Dieses Fundament, das ist aus einem Beton gemacht, der so wundervoll hart und krass ist, der trägt unheimlich viel. Zu diesem Beton, Leute, guckt euch dieses Fundament an. Wer hat uns so schon mal sein Haus vorgestellt, wenn du Besuch bekommst? Niemand. Ja, natürlich weißt du, wie wichtig das Fundament ist. Das Kreuz ist unser Fundament. Es ist absolut wichtig. Hey, aber es geht doch nicht um das Fundament, sondern es geht um das, was auf dem Fundament draufsteht. Da, wo das Leben stattfindet. Das ist das Haus, das sind die Möbel, das ist alles, was da drin ist. Darum, das zeigt man her, oder? Und dann kommst, guck mal, da ist ein neuer Schrank. Wow, wie schön. Ja? Da ist meine Küche, ganz neu eingebaut. Wow, wie klasse ist das? Ja, wir leben, wir essen da. Und Fundament war es wie Fundament. Ja, aber Jesus ist das Fundament. Und in diesem Sinne hat auch Paulus gesagt, er weiß nichts anderes als Christus gekreuzigt. Er weiß sein Fundament und er weiß, dass er nichts mehr dazu tun muss. Das Fundament ist da. Aber jetzt geht es um das Leben, was auf dem Fundament stattfindet. Und das ist es, was für dich und für mich zählt. Wir dürfen es zu unserem Fundament machen. Wenn es noch nicht dein Fundament ist, hey, dann bau dein Haus da drauf. Es ist so, ja, wir sind dankbar für dieses Fundament. Kein anderes Bild, aber wir bleiben beim Haus, okay? Jesus hat dir ein Haus gekauft. Wahnsinn. Er hat viel dafür bezahlt, okay? Unheimlich viel. Und ich bin ewig dankbar für das, was er bezahlt hat. Aber trotzdem geht es darum, dann das Haus mit Leben zu füllen. Und er freut sich, wenn wir das Haus mit Leben füllen. Nicht nur, wenn wir ständig über die Bezahlung sprechen. Ja, wir sind dankbar. Deswegen, Karfreitag ist für uns ein Tag des Dankes für das, dass ihr dein Leben bezahlt hat, dass du leben kannst. Für jemand, der glaubt, steht das Kreuz hinter ihm. Wenn du glaubst, dann weißt du, das Kreuz steht hinter mir. Er hat mir meine Schuld längst vergeben. Und auf dieser Tatsache lebe ich neu. Auf dieser Tatsache fange ich an zu leben und diese Welt zu verändern, zu transformieren. Der Tod transformiert nichts, aber das Leben transformiert alles. Und das ist das Geheimnis. Der Geist Gottes, was macht er? Das Erste, was als Gott mit seinem Geist den Adam angehaucht hatte, was passierte da aus diesem Lehmklumpen? Er wurde lebendig. Und das ist es, was Gott wirkt durch seinen Geist. Leben, nicht den Tod. Er wirkt Leben in dir. Und das ist es, was wirklich zählt. Wenn Gott dich anhaucht mit seinem Leben, dann geschieht nicht Tod, Trauer, Trübsal, sondern Leben und Kraft und Wiederherstellung. Und so transformiert sich auch unsere Welt. Denn wenn wir in seinem Namen unterwegs sind und andere anhauchen mit dieser Botschaft des Lebens, nicht mit der Botschaft des Todes, mit der Botschaft des Lebens, dann fängt auch dort an, diese Welt sich wieder neu zu transformieren. Und das ist ein Wunder. Das geht nicht von Natur aus. Das ist ein Wunder. Ein über die Naturgesetze überlagertes Gesetz des Lebens und der Kraft. Und das kommt in Realität. Für jemanden, der glaubt, steht das Kreuz hinter ihm. Und darum, lasst euch nicht, das haben wir gerade gelesen, nicht davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf diese Tatsache verlassen, weil Gott sein Wort hält. Jesus sagte nicht, ich bin gekommen, um für euch zu sterben. Das tat er tatsächlich. Aber er sagte das nicht, ich bin gekommen, um für euch zu sterben. Was sagte Jesus denn? Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Dafür ist Jesus gekommen. Ja, der Tod war nötig, aber das Leben war das Ziel. So lass dein Sündenbewusstsein sich transformieren zu einem Vergebungsbewusstsein. Jesus hat dir am Kreuz vergeben. Lass dich transformieren zu einem Bewusstsein, dass da Heilung ist in deinem Leben. Zu einem Bewusstsein, dass Wiederherstellung ist, dass Freiheit da ist für dich, dass Gnade und Gerechtigkeit da ist für dich, sodass das Kreuz nicht mehr nur vor uns steht, sondern dass es dann irgendwann hinter uns steht, weil es eine Tatsache, ein fester Anker in deinem Leben wird. Bleib nicht vor dem Kreuz stehen mit deiner Schuld, sondern geh zu Jesus und dann steht das Leben vor dir. Das Leben in Person.
EFG in Miltenberg. Kirche ist Bewegung.